Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rohde einen schönen guten Abend. Wenn es um Ideen geht, das Klima zu retten, ist die CSU gerade ganz vorne mit dabei, zumindest mit unverbindlichen Vorschlägen. Vor ein paar Tagen hatte CSU-Chef Söder ein Ja zu einer CO2-Steuer signalisiert, wenn denn Autofahren im Gegenzug attraktiver werde. Nun hat Söder die Bahn für sich entdeckt. Tickets sollen günstiger werden, fordert er. Der Koalitionspartner SPD freut sich über die Vorschläge aus Bayern. Weniger überzeugt scheinen die Regierungsparteien allerdings von den Ideen der Linken zu sein. Sie wollen nämlich Fluggesellschaften verstaatlichen. Wir geben Ihnen gleich einen Überblick, wie die Ideen zum besseren Klimaschutz an diesem Wochenende diskutiert wurden. Demoverbot, das ist uns doch egal. In Hongkong sind heute mit dieser Haltung wieder Zehntausende auf die Straßen gegangen. Die Polizei ist hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Über die Eskalation, den zweiten Tag in Folge, berichten wir gleich. Außerdem, die britische Regierung bereitet sich auf einen Austritt aus der EU ohne Deal vor. Dazu dann später. Und wir bringen Sie wie immer auf den neuesten Stand, was heute in der Sportwelt wichtig ist. Das gibt es dann ab 18.35 Uhr. Und im Anschluss daran geht der Hintergrund der Frage nach, ob nachhaltige Wegwerfmode ernst gemeint ist oder nur ein Werbegag. Kommen wir zum ersten Thema. Bahnfahren soll günstiger werden, und zwar indem die Tickets so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden. Das hat CSU-Chef Markus Söder in der Welt am Sonntag jetzt angeregt. Damit greift der bayerische Ministerpräsident allerdings einen Vorschlag der Grünen auf. Und wie Söder deren Pläne toppen will und wie die Linke all das mit noch radikaleren Vorschlägen toppen will, das fasst Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Uns muss er nicht überzeugen, meint SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch mit Blick auf die Vorschläge des CSU-Vorsitzenden, das Bahnfahren günstiger zu machen. Er muss die Blockierer in der eigenen Union überzeugen, meint der Umweltpolitiker der Sozialdemokraten. Etwas weniger freundlich formuliert es Parteifreund Martin Burkert. Es muss Schluss sein, damit am Sonntag Maßnahmen anzukündigen und am Montag nicht zu handeln. Söders Forderung nach einer Abschaffung oder zumindest deutlichen Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets hält der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete zwar für richtig, er wünscht sich aber zugleich noch mehr Geld für den Ausbau der Schiene. Markus Söder hatte sich in der Welt am Sonntag dafür ausgesprochen, das Bahnfahren billiger zu machen. Ich will niemandem vorschreiben, ob er fliegen oder mit dem Zug fahren solle. Aber ich möchte das Bahnfahren so attraktiv machen, dass das Flugzeug auf Kurzstrecken nicht mehr benutzt werden muss. Derzeit gäbe es nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Bahnfahrkarten. Das dürfe nicht so bleiben, bekräftigt Söder. Das klingt nach grünen Forderungen. Deren Parteichef Robert Habeck geht allerdings im ARD-Gespräch noch weiter.
Wir haben Rahmenbedingungen, die es sehr günstig machen zu fliegen und vergleichsweise teuer mit der Bahn zu fahren. Es gibt keine Besteuerung des Kerosin in Deutschland, obwohl es möglich wäre für die nationalen, also für die Binnenflüge, könnten wir sofort das Kerosin besteuern wie Benzin. Das würde ungefähr 500 Millionen Euro einbringen und das entspricht sogar noch mehr als der Summe, die wir bezahlen müssten, wenn wir die Preise für Bahntickets auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz herabsetzen.
Noch radikalere Vorschläge zum Klimaschutz kommen von der Linkspartei. Deren Vorsitzender Bernd Rixinger fordert die Verstaatlichung aller Fluggesellschaften. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand, genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn, erklärt der Bundestagsabgeordnete gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Fliegen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand, argumentiert Rixinger. Dass klimaschädliche Flugreisen unverantwortlich billig geworden seien, hängt für ihn eindeutig mit der Privatisierung des Luftverkehrs zusammen. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Karl Lauterbach widerspricht entschieden. Wir brauchen grüne Marktwirtschaft, keinen grünen Staatskapitalismus, erklärt Lauterbach, der sich auch um den SPD-Vorsitz bewirbt. Klimaschutz im Verkehr lässt sich erreichen, indem Bahn und öffentlicher Nahverkehr besser und billiger werden, aber nicht, indem man das Fliegen verstaatlicht. Seitens der CSU sind am Wochenende auch neue Töne mit Blick auf das Autofahren zu hören. Die Partei arbeitet an einem Klimakonzept. Alexander Dobrindt kündigt als CSU-Landesgruppenchef im Bundestag an, jetzt sogar an der Steuerschraube drehen zu wollen. Er möchte eine Reform der Kfz-Steuer auf den Weg bringen, die sich nicht allein mehr am Hubraum der Fahrzeuge orientiert. Wir brauchen eine deutlich höhere CO2-Komponente, fordert Dobrindt. Die Besteuerung würde dann deutlich zu Lasten der PS-starken schweren SUVs gehen. Auch Parteichef Markus Söder hat umweltfreundliche Technologien im Automobilbau für sich entdeckt.
Wir wollen uns auch aufstellen, wenn es um die Zukunft der Automobilindustrie geht. Nicht nur das klassische Auto, sondern moderne Technologien mit Batterie, mit Wasserstoff, mit synthetischen Kraftstoffen.
4K ist die Klimathemensammlung der Christsozialen überschrieben. Gemeint sind demnach vier Begriffe, die mit dem Buchstaben K beginnen. Kreislauf, Konzept, Klimainvestitionen, Klimainnovationen. Ganz neu ist die Idee eines Klimabudgets. Klimastaatsanleihen sollen dabei helfen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken. Mit diesem Kreislaufbudget können wir zeitnah kräftige Investitionen in innovative Technologien auslösen, schwärmt Georg Nüßlein, Umweltpolitiker und Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag. Das allerdings könnte er bei den Sozialdemokraten abgeschrieben haben. Umweltexperte Matthias Miersch hatte erst kürzlich gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio erläutert, dass auch seine SPD daran denkt, Investitionen im Umwelt- und Klimaschutz staatlich zu fördern.
Durch zum Beispiel sogenannte Öko-Anleihen, wo wir zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, die Deutsche Bahn richtig fit zu machen, wo man wirklich sagen kann, man kann sich mit privatem Geld an diesem Projekt beteiligen, mit festen Renditen, die man sonst nie mehr hat.
Fridays for Future, die jüngsten Hitzewellen, das Insektensterben, der Höhenflug der Grünen. Einiges ist in Deutschland in Bewegung gekommen und die alten Parteimuster gelten mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz offensichtlich nur noch bedingt.
Die CSU macht Vorschläge für günstigere Bahntickets und kurbelt damit die Debatte über Klimaschutz an. Frank Capellan war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und zu dem Thema können Sie auch einen Kommentar hier hören im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Seit über einem Monat protestieren Menschen gegen Hongkongs pro-chinesische Verwaltung. Und sie lassen sich auch nicht abschrecken von Demonstrationsverboten, die es jetzt gibt. Heute sind wieder Zehntausende auf die Straßen gegangen. Das lief zunächst friedlich, dann allerdings sind Polizei und Demonstrierende aneinander geraten und dabei wurden bislang mehrere Menschen verletzt. Steffen Wurzel ist unser Korrespondent vor Ort und er beobachtet die Eskalation in Hongkong.
Im Westen von Hongkong, im Stadtteil Shangwan, liefern sich Polizisten und einige hundert Demonstranten eine Straßenschlacht. Die Polizei setzt Tränengas ein, auch Schlagstöcke und Blendscheinwerfer. Nach Angaben der Polizei haben einige Aktivisten auch Brände gelegt. Die Stimmung ist sehr aufgeladen, aggressiv und es sieht nicht danach aus, dass sich die Lage in Hongkong heute Abend schnell wieder normalisiert. Vor dem Verbindungsbüro der chinesischen Staats- und Parteiführung in Hongkong hat die Polizei starke Kräfte zusammengezogen, um das Gebäude vor Angriffen zu schützen und vor einer Stürmung durch Demonstranten. Die zunächst friedliche Demonstration vom Nachmittag ist damit vollends in Gewalt umgeschlagen. Die meisten Passanten, Anwohner und Touristen haben die Straßen im Zentrum Hongkongs inzwischen verlassen. Es sind fast keine Autos mehr zu sehen. Aber immer noch strömen tausende Demonstranten in Richtung der Ausschreitungen. So auch der 20-jährige Cyrus, der wie die meisten eine Maske über Nase und Mund trägt, um auf Fotos und Videoaufnahmen nicht erkannt zu werden.
We try to be not violent. But then if someone attack on us, we'll fight back.
Wir versuchen, keine Gewalt auszuüben, sagt er, aber wenn wir angegriffen werden, schlagen wir zurück. Wir haben eine ganze Liste von geplanten Aktionen. Wir werden überall auftauchen.
And we'll be everywhere.
Es sind vor allem junge Frauen und Männer wie Cyrus, die auf den Straßen im Zentrum Hongkongs unterwegs sind. Fast alle sind in Schwarz gekleidet. Neben Masken tragen viele auch kleine Gasmasken und Bauarbeiterhelme, um sich vor dem Tränengas und vor den Gummigeschossen der Polizei zu schützen. Spürbar sind große Wut und großes Misstrauen gegen die Hongkonger Polizei und gegen die von der Führung in Peking eingesetzte Stadtregierung.
This is the only last chance maybe we can fight for democracy, you know.
Das ist Douglas, 40 Jahre alt. Er ist Historiker. Er ist allein und zu Fuß unterwegs in Richtung Regierungsviertel. Er will für Demokratie in Hongkong kämpfen, sagt er. Bisher gibt es die in der früheren britischen Kolonie nur teilweise. Die bei vielen verhasste Regierungschefin Carrie Lam etwa wurde von Chinas Staats- und Parteiführung de facto eingesetzt.
You know, Chinese government, they promise a lot.
Die chinesische Regierung hat uns 1997 nach der Übergabe der Stadt von Großbritannien an China Demokratie versprochen. Stattdessen hat sie alle freien Wahlen bisher verhindert. Vor allem junge Leute glauben deswegen, dass sie hier keine Zukunft mehr haben. Deswegen müssen wir alle rausgehen und protestieren.
Especially young people, they see no future. So that's why
we have to come out.
An mehreren Orten im Zentrum von Hongkong haben Aktivisten am Abend Straßensperren aufgebaut. Viele schleppen Verpflegung, Holzlatten und Werkzeuge mit sich herum. Diese Demonstranten tragen dicke, 3 Meter lange Bambusrohre in Richtung der Krawalle, in Richtung der Front, wie sie sagen. Keine Ahnung, wofür wir diese Rohre noch brauchen, aber es wird bestimmt nützlich sein, sagt der Anfang 20-Jährige. Es dürfte eine lange Nacht werden in Hongkong.
Auf den Straßen Hongkongs ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern gekommen, Steffen Wurzel berichtete. Das erlebt man auch nicht so oft, dass zwei Staaten sich gegenseitig vorwerfen, Piraten zu sein. Genau das tun Großbritannien und der Iran derzeit. Der Iran hatte ja zur Erinnerung vor kurzem einen britischen Öltanker festgesetzt, nachdem Großbritannien einen Tanker mit iranischem Öl festgesetzt hatte. Nun werfen sich eben beide vor, staatliche Piraterie zu betreiben. Um die Öltanker in der Straße von Hormuz zu sichern, hat Großbritannien angeregt, eine europäische Schutzmission zu starten. Und Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, fordert nun die Bundesregierung auf, sich daran zu beteiligen. Außenpolitiker der Großen Koalition lehnen eine solche Seeschutzmission im Persischen Golf aber ab. Das haben sie am Wochenende klargemacht. Was der Iran von dem Vorschlag der Briten hält, sagt Karin Senz.
Präsident Hassan Rouhani sagte am Sonntag, die Präsenz von ausländischen Truppen im Persischen Golf werde die Lage nicht sicherer machen. Zuvor hatte schon sein Sprecher klargemacht, der Iran erwarte von allen EU-Staaten diese, so wörtlich, provokanten Vorschläge nicht zu unterstützen. Er sprach von einem feindseligen Signal. Der Iran hatte vor gut einer Woche einen britischen Tanker in der Straße von Hormuz festgesetzt. Daraufhin hatte Großbritannien eine europäische Marinemission angekündigt, um Öltanker und Handelsschiffe in der Region zu schützen. Heute sei ein britischer Luftabwehrzerstörer eingetroffen, hieß es aus London. Eine britische Fregatte ist schon vor Ort. Parallel gibt es heute eine Iran-Konferenz in Wien. Daran nehmen die Vizeaußenminister der verbliebenen Länder im Abkommen teil. Dabei geht es um die Verstöße des Iran in den letzten Wochen. Außenminister Abbas Araghchi warf Großbritannien bei dem Treffen vor, gegen den Atomdeal zu verstoßen, weil es einen Tanker mit iranischem Öl bei Gibraltar festhalte. Der Iran will unter anderem, dass die Europäer ihm helfen, trotz der US-Sanktionen Öl zu exportieren.
Der Iran hat den Vorschlag für eine europäische Marinemission zurückgewiesen. Und wie Karin Senz in ihrem Bericht schon erwähnt hat, Iran und die verbliebenen Vertragsstaaten des Atomabkommens haben sich heute zu einer Krisensitzung getroffen. In Wien war das. Sie wollen nämlich einen Weg finden, das Atomabkommen doch noch zu retten. Das dürfte allerdings gar nicht so einfach gewesen sein, zumal der Iran einem Medienbericht zufolge einen Schwerwasserreaktor wieder hochfahren will. Sirjan Govidaritza berichtet.
Die Atmosphäre war konstruktiv, die Diskussion gut, sagte der iranische Delegationsleiter Abbas Araghchi nach dem Treffen in Wien. Alles habe man aber nicht lösen können, so Araghchi weiter. So werde der Iran wie angekündigt weiter gegen Bestimmungen des 2015 vereinbarten Atomabkommens verstoßen, sollte es den Europäern nicht gelingen, das Abkommen zu retten. Die Krisensitzung in Wien fand auf der Ebene der Vizeaußenminister und politischer Direktoren statt. Vor dem Hintergrund der Spannungen in der Golfregion haben die verbliebenen Partner des Atomabkommens, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, nach Wegen gesucht, wie das Abkommen mit dem Iran doch noch gerettet werden könnte. Im Mai 2018 hatten die USA das Abkommen einseitig aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran eingeführt. Der Iran hatte als Reaktion darauf einige Bestimmungen des Atomabkommens verletzt und beispielsweise damit begonnen, Uran höher anzureichern, als es das Abkommen vorsieht. Das nach langem Ringen 2015 in Wien geschlossene Abkommen sieht vor, dass der Iran sein Atomprogramm zurückfährt und unter ständige Kontrolle internationaler Inspektoren stellt. Im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen gegen das Land gelockert werden.
Konstruktive Gespräche in Wien, aber noch ist nicht alles gelöst, Sirjan Govidaritza berichtete. Für den Kreml sind die bevorstehenden Regionalwahlen in Russland ein wichtiger Stimmungstest. Für viele Moskauer sind sie auch ein wichtiger Punkt. Sie befürchten nämlich, dass die Abstimmung im September manipuliert werden könnte und haben ihre Befürchtungen und ihren Protest auf die Straße getragen. Bei einer nicht genehmigten Demonstration hat die Polizei gestern über 1000 Demonstrierende festgenommen und davor mitunter mit Schlagstöcken auf Menschen eingeschlagen. Der prominente Kreml-Kritiker Alexei Nawalny war einer derjenigen, der im Vorfeld zu den Protesten aufgerufen hatten, und er war deshalb zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Heute ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden. Oliver Schosch mit den Einzelheiten.
Über 1300 Menschen wurden bei der Demonstration in der Moskauer Innenstadt festgenommen. Noch am Abend gab es Kritik von der Europäischen Union. Die Festnahmen und der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt laufen den Rechten auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit zuwider, erklärte die EU-Sprecherin für Außenpolitik Maja Kocianczyk in Brüssel. Sie forderte Chancengleichheit für die Kommunalwahlen am 8. September. Unser Blut klebt an euch, skandierte die aufgebrachte Menge beim Gerangel mit der Polizeikette. Die Einsatzkräfte gingen mit großer Härte gegen die Demonstranten vor und setzten auch Schlagstöcke ein. Laut Menschenrechtsaktivisten erlitten mehrere Demonstranten Nasenbrüche und blutige Verletzungen am Kopf. Alina Ivanova war eine der Demonstrantinnen, die am Nachmittag festgenommen wurde. Nach ihrer Freilassung erzählte sie dem unabhängigen Fernsehkanal Dosht, was passiert ist.
Wir wurden gegen 15.50 Uhr festgenommen und dann mussten wir erst einmal eine Stunde im Gefangenentransporter warten. Dann wurden wir zum Polizeirevier gebracht, mussten dort aber auch noch mal anderthalb Stunden im Transporter sitzen. Im Revier drohte man uns mit allen möglichen Strafverfahren und Paragraphen. Jedem wurde eine Geldstrafe angedroht. Wir haben aber an einer friedlichen Demonstration teilgenommen mit den Kandidaten für die Stadtparlamentswahl. Als wir vor den OMON-Sicherheitsleuten standen, haben wir unsere Hände hochgehoben und gesagt, dass wir unbewaffnet sind.
Auch einige der 57 Oppositionskandidaten, die bei der Moskauer Kommunalwahl ausgeschlossen sind, wurden vor, während und nach der Demonstration festgenommen. Der bekannteste Oppositionsaktivist Alexej Nawalny sitzt seit Mittwoch im Gefängnis. Er hat 30 Tage Haft bekommen, weil er im Internet zur nicht genehmigten Demonstration am Samstag aufgerufen hatte. Nawalny scheint nun gesundheitliche Probleme zu haben. Seine Pressesprecherin Kira Jarmisch teilte per Twitter mit, dass er mit der Diagnose akute allergische Reaktion in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei, dass er jedoch sein Leben lang noch nie eine allergische Reaktion gehabt habe. Die Demonstrationen sollen auch ohne Nawalny weitergehen. Jelena Rusakova, Bezirksabgeordnete, eine der abgelehnten Stadtparlamentskandidaten, twitterte, dass die Anmeldung für die nächste Demonstration am kommenden Samstag bereits bestätigt sei.
Aus Moskau berichtete Oliver Schusch. Großbritanniens neuer Premier Boris Johnson will den Brexit bis Ende Oktober vollziehen, komme was wolle. Die britische Regierung hat heute bestätigt, dass sie sich auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet. Rolf Büllmann.
Die Regierung Johnson will erkennbar keinerlei Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen lassen. Ohne Wenn und Aber werde Großbritannien am 31. Oktober die EU verlassen. Das ist das Versprechen, das Premierminister Johnson in den vergangenen Tagen wieder und wieder gegeben hat. Seine rechte Hand, Michael Gove, hat heute noch einmal klargemacht, das gilt auch, wenn es kein neues Abkommen mit der EU geben sollte. Ein No-Deal-Brexit, so Gove in der Sunday Times, sei jetzt eine realistische Annahme und darauf müsse sich das Land vorbereiten. Die gesamte Maschinerie der Regierung werde auf Hochtouren arbeiten. Es wurde extra ein sogenanntes War Cabinet ins Leben gerufen, eine Art Kriegskabinett, in dem die wichtigsten Minister von Finanzen über Außen bis hin zum Brexit-Minister regelmäßig in kleiner Runde zusammenkommen sollen, um nur über dieses eine Thema zu beraten. Finanzminister Javid will zusätzliche Gelder in Höhe von etwa 1 Milliarde Pfund freigeben, um weitere Vorbereitungen für den harten Brexit zu treffen. Für hunderte neue Zollbeamte zum Beispiel, möglicherweise auch für neue Infrastrukturmaßnahmen an den Häfen. Allerdings, die Zeit drängt. Bis Ende Oktober sind es keine 100 Tage mehr.
Rolf Böhmann war das aus London. Die Politik kennt die Sommerpause, Rassismus kennt keine Sommerpause. Das zeigt Donald Trump. Der amerikanische Präsident hat sich schon wieder rassistisch geäußert, dieses Mal über einen demokratischen Kongressabgeordneten. Und das, nachdem er vor kurzem erst 4 junge Politikerinnen der Demokraten attackiert hatte. Die Einzelheiten von Martin Ganselmeier.
Eigentlich hätte US-Präsident Donald Trump gute Gründe gehabt, das Wochenende beim Golfspiel zu genießen. Der oberste Gerichtshof erlaubte ihm, einige Mauerabschnitte mit Budgetmitteln des Pentagon zu bauen. Und die Regierung von Guatemala erklärte sich bereit, künftig als sicherer Drittstaat Asylbewerber aus Mittelamerika aufzunehmen. Stattdessen begann Trump das Wochenende mit einer heftigen Twitter-Attacke auf einen der einflussreichsten afroamerikanischen Kongressabgeordneten, den 68-jährigen Demokraten Elijah Cummings aus Baltimore. Vor 10 Tagen hatte sich Cummings über die Zustände in den überfüllten Sammellagern für Migranten an der Südgrenze empört.
What does that mean when a child is sitting in their own feces?
Was bedeutet es, wenn ein Kind in seinen eigenen Fäkalien sitzt und nicht duschen kann? Keiner von uns würde seine Kinder dort haben wollen. Das sind Menschen.
They are human beings.
Über diese lautstarke Kritik hatte sich der US-Präsident geärgert. Cummings sei ein brutaler Rüpel, twitterte Trump. Die Lager an der Grenze seien sauber, effizient und gut geführt. Dagegen sei Cummings Wahlbezirk in Baltimore und Umgebung viel schlimmer und weitaus gefährlicher. Wörtlich schrieb Trump, Cummings Bezirk ist ein widerlicher, von Ratten und Nagetieren verseuchter Dreck. Wenn Cummings mehr Zeit in Baltimore verbringen würde, könnte er vielleicht dazu beitragen, diesen sehr gefährlichen und schmutzigen Ort aufzuräumen. Baltimore gilt tatsächlich wegen seiner hohen Kriminalitätsrate als Problemstadt. Dennoch erntete der US-Präsident einen Sturm der Empörung. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisierte Trumps erneute rassistische Attacken. Zwei Wochen, nachdem er 4 Abgeordneten empfohlen hatte, in ihre kriminalitätsverseuchten Herkunftsländer zurückzukehren. Der angegriffene Elijah Cummings antwortete auf Twitter, er kehre täglich in seinen Wahlkreis zurück, um für seine Nachbarn zu kämpfen. Es sei seine verfassungsmäßige Pflicht, die Aufsicht über die Exekutive auszuüben. Auch der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, nahm die Stadt Baltimore gegen Trumps Kritik in Schutz. Dass Trump in seiner Twitter-Attacke behauptet hatte, kein Mensch wolle in Baltimore leben, traf CNN-Moderator Victor Blackwell während seiner Sendung. Wissen Sie, wer dort gern gelebt hat? Fragte der afroamerikanische Moderator. Ich, und zwar vom Tag meiner Geburt an bis zu jenem Tag, als ich wegzog, um aufs College zu gehen.
You know who did, Mr. President? I did. From the day I was brought home from the hospital to the day I left for college.
Ja, Baltimore habe ohne Zweifel Probleme, so der CNN-Moderator mit tränenerstickter Stimme. Aber die Menschen dort sind stolz auf ihre Stadt.
There are challenges, no doubt. But people are proud of their community.
Und genau wie in Städten mit überwiegend weißer Bevölkerung, so Blackwell, gehen die Menschen von Baltimore morgens zur Arbeit.
But people get up and go to work there.
Und sie kümmern sich um ihre Familien und lieben ihre Kinder. Auch sie sind Amerikaner.
They are Americans too.
Der Appell des CNN-Moderators an das Mitgefühl des US-Präsidenten verbreitete sich schnell über die sozialen Medien. Trump jedoch legte im Laufe des Tages noch einmal nach. Cummings verbringe seine ganze Zeit mit dem Versuch, unschuldigen Menschen durch seine Aufsicht zu schaden. Ein klarer Hinweis auf das eigentliche Motiv für Trumps Twitter-Tirade. Als Vorsitzender des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus lässt Cummings gerade die Arbeit von Trumps Familienmitgliedern im Weißen Haus untersuchen.
Das war ein Bericht von Martin Ganselmeier. Wer heute von oder nach Barcelona fliegt, der muss sich auf Probleme einstellen, auch wegen eines Streiks. Oliver Neuroth.
73 Flüge sind an diesem Sonntag abgesagt, 11 mehr als gestern. Es sind vor allem Verbindungen der Fluggesellschaft Vueling, dem Hauptkunden des Flughafens. Vueling fliegt auch nach Deutschland, unter anderem nach München, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin. Abgefertigt werden die Maschinen vom Iberia-Bodenpersonal, das seit gestern streikt. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen. Iberia kümmert sich bei insgesamt 27 Fluggesellschaften in Barcelona um die Abwicklung am Boden, zum Beispiel ums Gepäck. Nicht aber bei den Airlines der Lufthansa-Gruppe. Lufthansa selbst, Swiss, Brussels Airlines und Eurowings haben Verträge mit anderen Firmen, sind vom Streik also nicht betroffen. Neben den streikbedingten Ausfällen kommt es weiterhin zu Problemen durch das Wetter. Gestern zog ein Unwetter über den Flughafen Barcelona. Wegen des heftigen Regens konnten weniger Flugzeuge starten und landen als üblich. Für eine halbe Stunde musste der Flugbetrieb sogar komplett eingestellt werden. Wegen dieser Verzögerungen und dadurch, dass einige Maschinen zu anderen Flughäfen umgeleitet wurden, sind auch heute viele Flüge nicht planmäßig. In der Abfertigungshalle des Flughafens Barcelona bildeten sich lange Schlangen. Passagiere beschwerten sich, sie seien nicht über die Unregelmäßigkeiten informiert worden. Einige berichten, sie hätten schon im Flugzeug gesessen, seien dann gebeten worden, wieder auszusteigen, weil ihr Flug kurzfristig nicht abgefertigt werden konnte.
Das waren Informationen von Oliver Neuroth. Damit kommen wir jetzt zum Sport. Maximilian Rieger ist bei mir im Studio.
Und da gibt es heute bei der Schwimm-WM einen weiteren deutschen Erfolg. Florian Wellbrock war über 1500 Meter im Becken der Schnellste, erholte Gold und schrieb damit Geschichte. Michael Augustin.
Die Schwimm-WM ist mit der zweiten Goldmedaille für Florian Wellbrock zu Ende gegangen. Nach seinem Sieg im Freiwasser hat er nun auch den WM-Titel über 1500 Meter Freistil gewonnen. Das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Wellbrock lieferte sich im Finale einen Dreikampf um Gold mit dem Italiener Paltrinieri und dem Ukrainer Romanchuk. Auf der vorletzten Bahn zog er plötzlich einen Sprint an. Keiner konnte ihm mehr folgen. Wellbrock Weltmeister. Die zweite Medaille für Deutschland im WM-Becken. Damit schneidet das DSV-Team erfolgreicher ab als bei der enttäuschenden WM vor 2 Jahren. Eine Medaille mehr und fast dreimal mehr Finalteilnahmen. Erfolgreichster Schwimmer hier in Guangzhou war Caleb Dressel. Der Amerikaner wurde 6-mal Weltmeister.
Und die Deutschen holten insgesamt 3 goldene, 2 silberne und 3 Bronzemedaillen. Damit belegen sie Platz 8 im Medaillenspiegel. Erfolgreichste Nation war China mit 16 Goldmedaillen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Hamburger Sportverein in seinem ersten Saisonspiel einen Fehlstart gerade so vermieden. Die Norddeutschen spielten im Heimspiel gegen Darmstadt 1:1. Thorsten Iffland berichtet.
Viel hat nicht gefehlt zur ersten großen Überraschung der neuen Saison. Bis zur 8. Minute der Nachspielzeit sah Darmstadt 98 wie der sichere Sieger aus. Obwohl der Aufstiegsaspirant aus Hamburg vor allem in der ersten Hälfte die Partie klar dominierte, gingen die Lilien in Führung. Der in der Halbzeit eingewechselte Tim Skarke staubte nicht einmal 20 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 1:0 ab. Der HSV war geschockt und die Mannschaft von Trainer Dimitrios Gramotzis hatte die Partie fortan besser im Griff, brachte sich dann aber um den Lohn, weil Dario Dumic Hamburgs Winsheimer im Strafraum faulte. Nach Videobeweis gab es einen umstrittenen Elfmeter für den HSV, Hand traf zum 1:1 und dann war Schluss.
Während der HSV um den Aufstieg kämpft, wollen die Aufsteiger Wien, Wiesbaden und Karlsruhe den Klassenerhalt schaffen. Die ersten 3 Punkte auf dem Weg dorthin hat der KSC heute geholt nach einem 2:1 Auswärtssieg. Martina Knief.
Die Rückkehr ist geglückt. Es war ein Einstand nach Maß für den Karlsruher SC zum Zweitliga-Auftakt. Verdient gewinnt der KSC beim Mitaufsteiger SVW in Wiesbaden mit 2:1. Marvin Pourier, der Torjäger vom Dienst, traf in der ersten Halbzeit und Philipp Hofmann, Neuzugang per Kopf nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit. 2:0 nach gut einer Stunde. Das war's noch nicht, weil der SVW in Wiesbaden die Handbremse löste, aber erst in der Nachspielzeit durch Daniel Kofi Tschiré zum Anschlusstreffer kam.
Beim Spiel Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum gab es hingegen einen Heimsieg. Der Jahn gewann 3:1. Edgar Endres berichtet.
Das ist der klassische Fehlstart für den VfL Bochum. Am Ende ein verdientes 1:3. Zu wenig investiert, zu wenig Chancen rausgespielt. Insgesamt Regensburg klar besser die Entscheidung in der Nachspielzeit. Durch den Ex-Bochumer Tom Bark zum 3:1. Regensburg führte mit 2:0 durch Salah kurz vor der Pause und Stolze kurz nach der Pause. Dann Hoffnung für die Gäste. Ein Handelfmeter nach Videobeweis, verwandelt von Dani Blum. Am Ende feiert hier Regensburg. Der VfL muss sich kräftig steigern, um demnächst dann gleich ins Mittelfeld nach vorne zu kommen.
Und im 4. Spiel des heutigen Tages gewann Erzgebirge Aue bei Greuther Fürth mit 2:0. Premiere beim Großen Preis von Deutschland. Zum ersten Mal in dieser Formel-1-Saison steht kein Mercedes-Fahrer auf dem Podest. Volker Hirt.
Unentschieden beim Jubelwettkampf zwischen den holländischen und den deutschen Fans. Max Verstappen gewinnt, aber Sebastian Vettel fuhr als Zweiter eines der besten Rennen seiner Karriere. Von Position 20 am Start zu Platz 2. Das war eine Meisterleistung. An einem Tag, der im Zeichen der Regen-Reifen-Taktiker stand. Red Bull mit Verstappen und Ferrari mit Vettel lagen bei den wechselnden Bedingungen stets richtig. Mercedes lag völlig daneben. Bottas nach Unfall nicht im Ziel. Lewis Hamilton wurde am ersten Regenrenntag der Saison nach mehreren Drehern nur 11.
Eigentlich wollte Alexander Zverev heute im Finale des Tennisturniers am Hamburger Roten Baum spielen, aber der gebürtige Hamburger verlor gestern sein Halbfinale gegen den Georgier Nikolas Basilashvili und er gewann auch heute das Finale.
Nichts Neues am Roten Baum, der alte Champion ist auch der neue. Nikolas Basilashvili hat seinen Titel erfolgreich verteidigen können, besiegt in einem der besseren Endspiele der vergangenen Jahre den Russen Andrei Rublev knapp aber verdient in 3 hart umkämpften Sätzen. Über mehr als 2 Stunden zeigten die beiden richtig gutes Tennis, glänzten mit teilweise spektakulären Ballwechseln.
Thomas Perlebach war das. Die Strapazen haben ein Ende. Nach 3 Wochen durch Frankreich über Alpenpässe und Pyrenäenberge sind die Radprofis bei der Tour de France gerade in ihre letzte Etappe gestartet. Um kurz nach 21 Uhr werden die Fahrer dann in Paris erwartet. Auch für den Deutschen Emanuel Buchmann ist das eine schöne Etappe. Er rollt als 4. in Paris ein und auch der sportliche Leiter von Buchmanns Team, Enrico Peutschke, zog ein positives Fazit.
Wenn man sich alle Etappen betrachtet, war er nie in Bedrängnis, dass er zu viel Zeit verliert. Er hat nie einen schlechten Tag gehabt und schlussendlich sind es dann Sekunden, die gefehlt haben. Und er ist noch jung mit 26 Jahren, hat alle Möglichkeit, sich noch weiterzuentwickeln. Und deswegen sind wir mit dem vierten Platz vollauf zufrieden und schauen optimistisch in die Zukunft.
Das gesamte Interview und Live-Eindrücke von der Etappe gibt es gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Danke, Maximilian Rieger, für den Sport. Und damit klingen die Informationen am Abend jetzt aus. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.